NDR Info. Themen des Tages.
Heute haben wir diese Themen vorbereitet. Deutsche Gasspeicher nur halb voll. Wie wird das im Wirtschaftsministerium diskutiert? Was sind die nächsten Schritte? Ausbildungsreport 2025. Azubis sind so unzufrieden wie noch nie seit Erstellung des Berichts. Woran liegt's? Was kann man ändern? Und die norddeutschen Ministerpräsidenten und Präsidentinnen treffen sich in Rostock zur Jahreskonferenz und vor allem die Unterstützung der Häfen durch den Bund ist ein großes Thema. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Gerade geht eine große Diskussion los, und zwar über die Gasversorgung in Deutschland für den kommenden Winter. Normalerweise werden im Sommer die Speicher aufgefüllt, doch in diesem Jahr sind die Händler zurückhaltend. Es ist der niedrigste Stand seit Jahren zu sehen, und Experten warnen, wenn der Winter sehr kalt wird, dann könnte Gas knapp werden, auf jeden Fall aber wohl teurer für Verbraucher. Was also tun? Was sind die Optionen? Wieso reagiert das Wirtschaftsministerium zögerlich? Kann der Markt es wirklich regeln? Alles Fragen, die ich mit Maximilian Ulrich in unserem Hauptstadtstudio besprochen habe. Zunächst einmal, wieso lagern denn die Händler nicht mehr ein dieses Jahr?
Weil das System kaputt ist, muss man so sagen. Das System funktioniert normalerweise so: Im Sommer ist Gas günstig, dann kaufen die Händler, lagern es ein, und im Winter ist Gas dann teurer und dann verkaufen die Händler ihr eingespeichertes Gas und machen Gewinn. Aber durch den Krieg am Golf, den die USA und Israel angefangen haben und der jetzt seit 6 Monaten andauert, sind die Gaspreise eben in diesem Sommer auch hoch gewesen und die Händler zögern. Weil sie natürlich vermuten, wenn der Krieg endet, dann sinken die Gaspreise. Und dann haben wir vielleicht teuer Gas im Sommer eingekauft, was wir mit Verlust verkaufen müssen im Winter.
Kann man aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht verstehen, aber es geht natürlich darum, gehen wir da jetzt in eine Mangelversorgung? Also welche Verantwortung trägt da auch Bundeswirtschaftsministerin Reiche für die Lage? Wie bewertet sie die bisherige Energiepolitik der Bundesregierung?
Also es heißt aus dem Wirtschaftsministerium immer, wir beobachten die Lage genau und sind auch bereit, im Notfall zu reagieren. Aber im Prinzip ist der Markt verantwortlich für die Versorgung. Und das stimmt auch. Also diese Gasspeicher, die sind ja kein politisches Instrument, sondern die sind dafür da, Geld zu verdienen mit diesem System, das ich gerade erklärt habe. Und Katharina Reiche, die CDU-Wirtschaftsministerin, ist eine große Verfechterin des freien Markts ohne staatliche Eingriffe. Genauso wie der Bundeskanzler Friedrich Merz. Sie machen also das, wofür sie auch gewählt wurden, den freien Markt agieren zu lassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt der Punkt, an dem die Politik eingreift? Da muss man aber vielleicht dazu sagen, sollte die Wirtschaftsministerin ein Eingreifen auch nur ankündigen, würde das Ganze verändern. Dann würden nämlich die ganzen Gashändler erst recht kein Gas einlagern, weil sie sich denken, ich warte mal lieber ab, vielleicht gibt es am Ende noch so eine Art Gasrabatt wie beim Tankrabatt und dann kaufe ich günstig ein und speichere im Moment nichts ein. Deswegen gibt sich das Wirtschaftsministerium gerade so schmallippig.
Also eigentlich ein freier Markt und trotzdem gesetzlich ist doch verankert, bis zum 1. November muss eine 80%-Quote erfüllt sein. Andersrum, ist es jetzt vielleicht auch noch zu früh, um Alarm zu schlagen? Ist es noch möglich, diese 80% bis 1.11. zu erreichen?
Also man muss jetzt definitiv Alarm schlagen, weil es wird wirklich knapp. In den letzten Jahren waren wir Ende August bei den Speicherständen immer weiter, als wir es im Moment sind. Im Moment sind die Speicher ja nur zur Hälfte gefüllt. Ich habe gestern mit einem Betreiber eines Speichers in Bayern gesprochen. Der betreibt 3 Speicher und sagt, der eine ist nur zu 8% gefüllt. Aber er hat auch gesagt, wenn es jetzt klappt, dann könnten wir das auch noch schaffen bis Anfang November. Also technisch ist es wohl machbar. Nur, wie ich gesagt habe, solange die Händler zögern, wird eben dann diese Quote wahrscheinlich nicht erreicht.
Immerhin, wir haben jetzt schon mal eine Diskussion, also man hat es im Blick, das kann ja vielleicht auch noch mal was verändern, oder muss eben doch noch die Bundesregierung eingreifen? Du hast gerade eben schon gesagt, das könnte vielleicht sogar kontraproduktiv sein.
Ja, das könnte kontraproduktiv sein, aber in letzter Konsequenz kann der Staat es tatsächlich machen. Die Gesetze wurden da verändert nach 2022. Da hatten wir ja wirklich eine Gaskrise, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Und jetzt gibt es die Möglichkeit für den Staat, gewisse finanzielle Anreize zu schaffen, damit die Händler Gas einlagern. Und in letzter Konsequenz kann der Staat auch über einen etwas komplexen Mechanismus den Kauf von Gas anordnen. Aber das Wirtschaftsministerium zögert eben, diesen Schritt auch nur anzukündigen.
Jetzt hast du gerade 2022 angesprochen. Die Union hat ja Robert Habeck damals in der Energiekrise massiv für seine Energiepolitik kritisiert. Jetzt steht mit Katharina Reiche eine CDU-Ministerin vor dem Problem vergleichsweise niedriger Gasspeicherstände. Ist das jetzt gerade für die Union politisch ein Déjà-vu und muss sie sich jetzt heute an ihren eigenen Maßstäben messen lassen?
Ja, man erlebt ein politisches Déjà-vu, denn schon wieder haben wir einen Krieg, der die fossilen Energiepreise durcheinander bringt. Damals war es der Ukraine-Krieg, jetzt ist es eben der Krieg im Iran. Und was die Bundesregierung tun könnte, vielleicht sogar tun müsste, ist mal mit Donald Trump zu reden, der für diesen Krieg verantwortlich ist. Denn sollte dieser Krieg enden, dann wäre die Straße von Hormus wieder befahrbar, dann würden die Gaspreise sinken und dieses ganze Energieproblem, vor dem wir gerade stehen, wäre Geschichte. Aber man will wahrscheinlich Donald Trump auch nicht in Wut erzürnen lassen, denn Deutschland bekommt ja LNG-Gas mittlerweile auch zu einem Großteil aus Amerika. Und Donald Trump ist ja auch jemand, der schnell mal mit Strafzöllen droht.
Soweit unser Korrespondent im Hauptstadtstudio Maximilian Ulrich zu den niedrigen Gasspeicherständen. Wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Die Gasspeicher sind noch ziemlich leer, da ist es höchste Zeit, dass der Staat eingreift, meint Jürgen Webermann aus unserer NDR-Info-Wirtschaftsredaktion.
Machen wir uns nichts vor. Eine Gasreserve in vollen Speichern ist wichtig als Puffer für den Winter. Sie ist wichtig, falls die Versorgung stockt, und sie ist wichtig, um Preisschübe abzufangen. Und damit ist sie, wie man so schön sagt, systemkritisch. Genau deshalb ist es fahrlässig, wenn die Bundeswirtschaftsministerin einfach nur beobachten will, wie sich die Dinge so entwickeln, während die Speicher halb leer bleiben. Die Unternehmen, die sie befüllen sollen, machen das ja nicht, weil sie der Gesellschaft was Gutes tun, sondern weil sie Geld verdienen wollen. Die Zeiten aber, in denen Gas im Sommer billig eingelagert und im Winter mit schönen Gewinnen verkauft werden konnte, die sind vorbei. Der Markt für LNG, also für Flüssigerdgas, funktioniert anders als der für Gas, das aus Pipelines beständig zu uns kommt. Es ist ein täglicher Wettbewerb mit anderen Ländern und Erdteilen, die auch heiß sind auf die Ladungen der Tankschiffe, die das LNG auch schon mal dorthin liefern, wo am meisten geboten wird, egal zu welcher Jahreszeit. Wirtschaftlich ist das Speichern für die Gashändler deshalb schon länger nicht mehr reizvoll, weil es die großen Preisunterschiede zwischen Sommer und Winter nicht mehr gibt. Eine Gasreserve dagegen, die bleibt für unser Land systemkritisch. Deshalb sollte der Staat auch eingreifen, wie andere EU-Länder es längst tun. Niemand kann sagen, wie kalt der Winter wird, wann der Iran-Krieg endlich endet und wie, wann beschädigte Gasanlagen in Katar wieder einsatzbereit sind, ob die Pipelines nach Norwegen immer sicher liefern werden und auch nicht, ob Donald Trump nicht auch irgendwann LNG als Druckmittel einsetzt. Das derzeitige Nichtstun könnte am Ende also für uns alle deutlich teurer werden.
Die Meinung heute von Jürgen Webermann aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Zum 1. August und 1. September beginnt das neue Ausbildungsjahr. In diesem Jahr wird ein deutlicher Zuwachs zu verzeichnen sein. Handwerk, Industrie, Behörden, das ist wieder in, könnte man daraus ableiten. Doch wie passt das zu den Zahlen des DGB-Ausbildungsreports, die heute vorgestellt worden sind? Darin wird unter anderem die Zufriedenheit der Azubis abgefragt, aber auch, ob sie Perspektiven im Betrieb haben, also übernommen werden sollen. Was ihre Belastung angeht, ob sie wirklich ausgebildet werden oder noch andere Dinge miterledigen müssen. Darüber habe ich ausführlicher mit Nina Krüger gesprochen, der DGB-Bundesjugendsekretärin, die heute bei der Vorstellung des Reports auch dabei war. Ich habe sie gefragt, 65,7% der Azubis sind mit ihrer Ausbildung zufrieden. Das klingt zunächst nach einer Mehrheit. Warum spricht der Deutsche Gewerkschaftsbund denn trotzdem von einem alarmierenden Ergebnis?
Aus zwei Gründen. Wir erheben den Ausbildungsreport seit 20 Jahren und in dieser Kategorie, gerade wenn es um Ausbildungszufriedenheit und Ausbildungsqualität geht, mit vergleichbaren Standards, da es sich um eine repräsentative Umfrage handelt. Und wir sehen, dass die Ausbildungszufriedenheit auf einem historischen Tief ist. So schlecht war die Zufriedenheit über die 25 beliebtesten Ausbildungsberufe noch nie. Aber wenn gewerkschaftliche Strukturen vorhanden sind, ist die Ausbildungszufriedenheit deutlich besser. Das sehen wir auch.
Und das heißt, Sie können jetzt ableiten, wo liegen dann da gerade die größten Probleme?
Die größten Probleme sind vor allem Arbeitsverdichtung, Überstunden, ausbildungsfremde Tätigkeiten oder auch im Privaten die Belastung durch finanzielle Nöte, dass die Ausbildungsvergütung nicht zum Leben reicht, dass kein Wohnraum gefunden wird. Das sind Belastungsfaktoren für Azubis.
Aber der Report zeigt ja auch, wenn Ausbilder regelmäßig erreichbar sind, dann fühlen sich nur 8,5% hochbelastet. Sind Ausbilder nicht ansprechbar, dann sind es 36. Kann man da auch schon etwas über die Qualität von Ausbildung gerade ableiten?
Auf jeden Fall. Ausbildung ist kein normales Arbeitsverhältnis, sondern eben ein Ausbildungsverhältnis, wo junge Menschen noch lernen. Und lernen, das tun sie nicht im Selbststudium, sondern das eben in einer geplanten Ausbildung, die einen Ausbildungsrahmen hat und wo AusbilderInnen eben eine wichtige Rolle spielen. Sie geben Anleitung und leiten fachlich und auch pädagogisch an. Dementsprechend, wenn Azubis in die Situation kommen, dass AusbilderInnen fehlen, nicht ansprechbar sind, dann führt das zwangsläufig zu Belastung. Und da können Betriebe auch konkret ansetzen und junge Menschen eben eine Ausbilderin, einen Ausbilder an die Hand geben.
Nun ist es ohnehin so, dass in Deutschland immer weniger Betriebe ausbilden. Ist das auch mit ein Punkt, der da zugrunde liegt?
Auf jeden Fall. Betriebe bilden weniger aus. Das merken wir. Das merken vor allem junge Menschen, die keinen Ausbildungsplatz finden oder auch lange Warteschlangen bei beliebten Betrieben. Das hat auf jeden Fall einen großen Effekt. Da steht auch unsere Forderung dem entgegen, eine umlagefinanzierte Ausbildungsplatzgarantie, dass jeder junge Mensch eine Chance auf einen Ausbildungsplatz hat und dass auch gleichermaßen die Betriebe, die ausbilden, entlastet werden und dass es einen Anreiz gibt, mehr junge Leute auszubilden.
Ein Stichwort noch rausgegriffen, Perspektive. Wir sprechen ja in Deutschland immer wieder von Fachkräftemangel, aber viele Azubis wissen eben nicht, ob sie übernommen werden von ihrem Ausbildungsbetrieb. Das sorgt natürlich auch für große Unsicherheit, aber woher kommt das? Ist das dann Taktik der Unternehmen?
Ich weiß nicht, ob es Taktik ist, aber wir sehen den Trend, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, wird vor allem bei Ausbildung und jungen Beschäftigten zuerst gespart. Und das ist eigentlich genau das falsche Zeichen. Gerade jetzt muss mehr ausgebildet werden, dass wir eben auch Dienstleistungen, Produkte weiterhin hier vor Ort als Qualitätsmerkmal mit guten Fachkräften herstellen und anbieten können. Und da gehört es auch dazu, dass junge Menschen nicht nur sich für eine Ausbildung entscheiden, sondern auch für ein Unternehmen und im Anschluss dort bleiben mit einer zuverlässigen Perspektive, die dazu führt, dass sie ihr Leben auch dann darauf aufbauen können.
Und zum Schluss vielleicht noch, Frau Krüger, was würden Sie jetzt jungen Menschen heute sagen, die überlegen, eine Ausbildung zu beginnen und diesen Ausbildungsreport lesen?
Ausbildung, gerade duale Ausbildung, ist trotzdem eine sehr gute Entscheidung. Macht eine Ausbildung, aber stellt auch klare Forderungen. Schaut und fragt auch nach, gibt es in dem Betrieb einen Tarifvertrag? Gibt es eine Jugend- und Auszubildendenvertretung? Gibt es einen Betriebs- oder Personalrat? Weil wir wissen, dass die Qualität von Ausbildung deutlich besser ist, wenn dort gewerkschaftliche Strukturen vorhanden sind. Und da möchte ich junge Menschen auch ermutigen, sowas nachzufragen und im Zweifel auch im Herbst für die Jugend- und Auszubildendenwahl zu kandidieren und selber sich für die Qualität der Ausbildung einzusetzen.
Sagt die DGB-Bundesjugendsekretärin Nina Krüger. Auch im vergangenen Jahr hat der medizinische Dienst deutschlandweit viele tausend Gutachten zu Verdachtsfällen von Behandlungsfehlern erstellt. Für betroffene Patientinnen und Patienten sind diese Gutachten wichtig, um zu verstehen, ob ihr gesundheitlicher Schaden durch eine unvermeidbare Komplikation oder eben doch durch einen medizinischen Fehler verursacht wurde. Die Begutachtung schafft da Gewissheit und kann auch die Grundlage für mögliche Schadenersatzforderungen sein. Oder Tischewski weiß mehr.
Die OP ist vorbei, der Patient erwacht und muss feststellen, statt dem linken wurde das rechte Bein operiert. Der medizinische Worst Case oder, wie es Dr. Stefan Gronemeyer, Vorstandsvorsitzender des Medizinischen Dienstes Bund nennt, ein Never Event.
Das sind Ereignisse, die eigentlich nicht passieren dürften, weil man sie nämlich ganz klar verhindern kann. Zum Beispiel, dass an einem falschen Körperteil operiert wird oder dass eine falsche Patientin oder Patient operiert wird. Alle diese Dinge lassen sich im Grunde nahezu vollständig verhindern, wenn man sichere Prozesse organisiert hat. Und deshalb sind für uns die Never Events so wichtig, denn sie zeigen an, dass irgendwo ein Prozess nicht sicher ist.
150 dieser Never-Events hat der medizinische Dienst 2025 gezählt. Zum Glück nur ein sehr kleiner Teil der 3000 festgestellten Behandlungsfehler mit Schäden. Doch auch weniger drastische Fälle können für die Patienten langfristige Folgen haben. Anhaltende Schmerzen, lange Genesungsphasen, Pflegebedürftigkeit. 97 Fälle endeten sogar tödlich. Fehler passierten vor allem in der Kommunikation.
Gerade an den Schnittstellen, wenn PatientInnen verlegt werden von der Intensivstation auf die Normalstation oder aus dem Krankenhaus nach Hause, gibt es Kommunikations- und Übermittlungsfehler, wo dann mitunter doch Schäden bei den Patienten dadurch entstehen.
Doch die Datenlage in Deutschland ist dünn. Der medizinische Dienst müsse sich daher bei Schätzungen über Fallzahlen auch auf Quellen aus dem Ausland stützen, so Gronemeier.
Wir müssen uns bei der Frage, wie viele Fehler passieren denn überhaupt, auf Untersuchungen verlassen, die im internationalen Raum erstellt wurden. Und diese Studien kommen zu dem Ergebnis, dass man in ungefähr 2-4% der Fälle, die im Krankenhaus behandelt werden, eben vermeidbare Schäden vorfindet.
Im internationalen Vergleich mache Deutschland momentan keine besonders gute Figur, wenn es um die Patientensicherheit gehe, kritisiert der Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund.
Was man schon erkennen kann, ist, dass Deutschland sich darin unterscheidet, wie intensiv es sich um die Fehlervermeidung kümmert. Wir haben viele europäische Länder, aber auch USA, Kanada, Australien, die schon lange Fehlermeldesysteme einsetzen und viel intensiver an der Fehlervermeidung arbeiten, als Deutschland das tut. Und insofern hinkt Deutschland hier wirklich hinterher.
Ein erster Schritt zur Vermeidung von Behandlungsfehlern und damit von Schäden am Patienten wäre daher ein zentrales Melderegister, anonym und sanktionsfrei. Damit ließe sich Leid verhindern, aber nicht nur das. Die Kosten für die Versorgung dieser Schäden beliefen sich 2025, Schätzungen zufolge, in Deutschland auf knapp 17 Milliarden Euro.
Jetzt schauen wir nach Rostock. Dort haben sich heute die norddeutschen 4 Regierungschefs und eine Chefin getroffen. Gesprochen wurde über Wirtschaft, Häfen, Energie und ganz wichtiger Punkt dabei natürlich die norddeutschen Seehäfen. Darüber wollen die 5 auch mit Verkehrsminister Steffen Bilger von der CDU reden, denn sie wünschen sich eine deutliche Aufstockung der Bundesmittel für die Hafeninfrastruktur. Argument: Die Seehäfen im Norden seien von essentieller Bedeutung auch für andere Bundesländer und auch für die Gesamtwirtschaft, so Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig. Unser Reporter Jürgen Jakob Gericke berichtet über das Treffen und weitere Themen dort.
Geschäftiges Treiben in einer Stahlbauhalle am Rostocker Hafen. Im größten Gebäude des Liebherr-Standortes, rund 740 Meter lang, mit vielen Stationen zum Schweißen und Montieren. Hier ist Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig am Vormittag mit ihren Kollegen, den Regierungschefs der anderen norddeutschen Bundesländer, zu einem Rundgang gestartet. Der politische Treffpunkt ist nicht zufällig gewählt. Liebherr ist vor rund 2 Jahrzehnten am Rostocker Hafen angesiedelt worden, habe sich gut entwickelt und mittlerweile 2000 Beschäftigte am Standort, erklärt Gastgeberin Schwesig.
Das Unternehmen hat steigende Umsätze, hat eine sehr gute Perspektive und steht stellvertretend für Unternehmen, die eben in den Häfen arbeiten, für die Versorgung der Menschen, aber eben auch für Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Und was ist das Besondere? Dass man natürlich vom Hafen direkt die Produkte transportieren kann, wie hier die großen Kräne.
Beim Rundgang zwischen riesigen Hafenmobil- und Offshore-Kränen zeigt sich auch Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther stolz auf die Häfen in Norddeutschland und die Unternehmen dort.
Hier bekommt man eben wirklich ein Gefühl dafür, was wir schaffen können, aber was wir eben auch für Herausforderungen alle miteinander in unserem Land haben. Gerade was das Thema Unterstützung von Häfen, dieser Infrastruktur hier auch angeht.
Derzeit hat der Bund rund 38 Millionen Euro jährlich im Haushalt eingeplant, um die norddeutschen Häfen beim Erhalt und Ausbau ihrer Infrastruktur zu unterstützen. Den Nordbundesländern ist das bei weitem nicht genug. 500 Millionen Euro jährlich sei das nötige Minimum, sagt Ministerpräsident Günther und macht die Dimensionen am Beispiel Schleswig-Holstein deutlich.
Wir haben aus dem Sondervermögen ja jetzt bei uns schon einmal einen Teil rausgenommen. Immerhin 110 Millionen Euro, das ist eine große Summe, aber damit konnten wir in Schleswig-Holstein nicht mal in allen Häfen überhaupt eine Maßnahme durchführen, sondern nur in der Hälfte.
Investitionsmöglichkeiten gäbe es genug in den Häfen. Das sehen neben den Spitzenpolitikern auch Vertreterinnen und Vertreter der norddeutschen Wirtschaft so. die ebenfalls zur Konferenz nach Rostock gekommen sind. Der Vorsitzende des Unternehmerkuratoriums Nord, Matthias Belk, unterstützt die Forderung nach einer deutlichen Erhöhung der Bundeshilfen.
Und das Argument der Bundesregierung war ja bislang, dass man aufgrund der grundgesetzlichen Regelung hier eigentlich gar keine weitere Erhöhung des Budgets machen kann. Das von der IHK Nord erarbeitete und vorgestern vorgestellte Rechtsgutachten kommt da jetzt zu einer etwas anderen Einordnung, dass es sehr wohl im Rahmen der bestehenden grundgesetzlichen Regelungen möglich wäre, das Budget deutlich zu erhöhen.
Neben der Infrastruktur der Häfen war die Energiepolitik ein wichtiges Thema bei der Konferenz in Rostock. Die norddeutschen Bundesländer sehen sich als Vorreiter bei erneuerbaren Energien und fordern eine Entlastung bei Strompreisen, erklärt Ministerpräsidentin Schwesig.
Wir produzieren grünen Strom für 5 Cent die Kilowattstunde hier im Norden. Und deshalb ist unsere Erwartung, dass die Strompreise auch sinken und dass diese grüne Energie so preiswert weitergegeben wird für die Wirtschaft und die Verbraucher, damit auch grüne Technologie sich rechnet.
Ein Wunsch wäre, dass Unternehmen vor Ort die regional produzierte Energie direkt nutzen können, anstatt Windräder abzuschalten, wenn sie in Anführungszeichen zu viel Strom liefern. Mit den heute gemeinsam formulierten Positionen wollen die norddeutschen Regierungschefs und die Regierungschefin nun im Bund geeint auftreten.
Soweit Jörn Jakob Gericke aus Rostock. Und zum Schluss schauen wir noch in die Ukraine. Dort geht es jetzt doch um Wahlen mitten im Krieg. Der gerade entlassene Verteidigungsminister Fedorow fordert das und stellt damit Präsident Zelensky und dessen Regierung ganz offen in Frage. Gleichzeitig wächst der Druck auch wegen Korruption und der politischen Führung. Fedorows Vorstoß hat eine ganz grundsätzliche Frage aufgeworfen. Wie demokratisch kann ein Land im Krieg sein? Und wie groß ist inzwischen der Wunsch nach einem politischen Neuanfang? Darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Florian Kellermann in Kiew gesprochen. Warum kommt denn Fedorows Forderung nach Wahlen gerade jetzt? Und warum trifft sie offenbar auch einen Nerv in der ukrainischen Gesellschaft?
Ja, das sind zwei Fragen mit einer unterschiedlichen Antwort. Ich würde sagen, Fedorow ist entlassen worden als Verteidigungsminister. Er war 7 Jahre in der Regierung. Zuletzt als Verteidigungsminister und erst als er jetzt eben entlassen ist, fordert er Wahlen. Ich denke, das hat damit zu tun. Also er ist sehr beliebt und er möchte diese Beliebtheit sicher erhalten. Er will sich auch als künftiger Politiker im Spiel belassen. Also er will im Gespräch bleiben und stellt eben das in den Raum, was natürlich sehr kontrovers ist, aber womit er eben auch einen Nerv trifft. Und das war ja auch Ihre Frage, warum trifft er einen Nerv? Ja, weil eben schon bei vielen Menschen der Eindruck natürlich da ist, wir bräuchten eigentlich neue Wahlen. Das ist schon zu lang. 2019 Parlamentswahl, vorher Präsidentschaftswahl. Wir müssten eigentlich das Mandat erneuern, unserer Abgeordneter und auch von Präsident Zelensky.
Aber darüber haben wir ja auch selbst in Deutschland immer wieder berichtet, dass es nicht möglich ist und eben auch in der Verfassung anders geregelt ist in der Ukraine. Also andersrum gefragt, könnte man technisch, organisatorisch während dieses Krieges jetzt wirklich mit Blick auf besetzte Gebiete, Millionen geflüchtete Soldaten an der Front Wahlen durchführen?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn man die ganzen Probleme so anhäuft, dann bekommt man den Eindruck, das ist eigentlich nicht möglich. Juristisch nicht möglich, es ist Kriegszustand, Gesetze schließen Wahlen im Kriegszustand aus. Ja, und auch die Umstände des Kriegs, die Sie geschildert haben. Die Frage ist aber, die schon jetzt einige Menschen eben aufwerfen, auch ein bisschen wachgerüttelt durch Fedorow, sollten wir nicht drüber nachdenken, welche Möglichkeiten es eben gibt, das Unmögliche sozusagen doch möglich zu machen, also Gesetze entsprechend zu ändern, vielleicht den Kriegszustand kurzfristig auszusetzen, vielleicht Wahlen übers Internet zu ermöglichen, vielleicht auch erstmal mit Kommunalwahlen zu beginnen, die dann erstmal auch fern der Front stattfinden, also im Westen des Landes, um so langsam einen Prozess in Gang zu setzen. Das sind alles Dinge, über die man nachdenken kann und zu denen es zumindest einige Überlegungen gibt. Und diesen Weg kann man gehen, ob er letztendlich dann tatsächlich gangbar ist, ob es wirklich Präsidentschaftswahlen oder Parlamentswahlen geben kann während des Kriegs, ist dann nochmal eine andere Frage.
Und ist das jetzt tatsächlich der Unzufriedenheit mit Zelensky geschuldet? Richtet sich das Ganze also auch gegen den Präsidenten persönlich oder ist es eher das große Bild, also Korruption, mangelnde Transparenz und die Art, wie die Regierung derzeit arbeitet?
Ja, die beiden Dinge hängen einfach ganz eng miteinander zusammen. Also es ist ja so, dass Zelensky 2019 nicht nur Präsident geworden ist, sondern eben auch mit seiner Partei dann sofort die absolute Mehrheit im Parlament hatte. Also er hat eine Machtfülle bekommen, die es schon lange so nicht mehr gab in der Ukraine. Dann zusätzlich jetzt nochmal der Krieg, der ihm die Möglichkeit gegeben hat, die Macht zu konzentrieren. Insofern hängt das alles miteinander zusammen. Und wenn jetzt eben Korruptionsskandale laut werden, dann ist immer die Frage, ja, wieso lässt Zelensky das zu? Kann es sein, dass er davon nichts weiß? Gut, es gibt bisher keine Beweise dafür, dass er irgendwie in Korruption verstrickt ist, aber trotzdem die Frage, die kann er nicht einfach von sich weisen.
Und was hat sich jetzt vielleicht auch in der Stimmung in der Ukraine verändert, wenn heute öffentlich über Neuwahlen diskutiert wird, obwohl der Krieg noch läuft? Ist es ein Zeichen politischer Schwäche oder gerade ein Zeichen dafür, dass die ukrainische Demokratie nach wie vor funktioniert?
Ich würde schon Letzteres sagen, denn es ist eigentlich ganz klar, dass innerhalb von 5 Jahren oder nach fast 5 Jahren Krieg die Innenpolitik auch wieder eine Rolle spielt. Es ist ja so, dass das Land da nicht stillsteht, sondern dass eben neue Figuren kommen, die ihre Zukunft hier sehen und ihre Zukunft gestalten wollen, wie zum Beispiel Verteidigungsminister Fedorov oder Ex-Verteidigungsminister vielmehr, der sehr beliebt geworden ist in seinem Amt, der 35 Jahre alt ist und jetzt ganz klar darauf aufbauen möchte. Das ist schwierig im Moment, weil es keinen normalen demokratischen Prozess gibt.
Soweit Einschätzungen von Florian Kellermann, unserem Korrespondenten in der Ukraine. Und das waren die Themen des Tages für Donnerstag, den 20. August.